Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit dem Buch der Woche und Wiebke Poromka. Die chinesisch-amerikanische Schriftstellerin Rachel Kong wurde 1985 in Malaysia geboren und ist in Kalifornien aufgewachsen. Kongs Debütroman aus dem Jahr 2017, eine Familiengeschichte um Demenz, erschien hierzulande unter dem Titel »Das Jahr, in dem Dad ein Steak bügelte«. Zu einer viel diskutierten Autorin wurde Rachel Kong in den USA nun mit ihrem zweiten Roman, der eine ambitionierte Familiensaga und zugleich eine hochaktuelle Gesellschaftsstudie ist. Gleich 17 US-amerikanische Verlage sollen sich für die Rechte an dem Werk einen veritablen Bieterwettkampf geliefert haben. Der 500-seitige Roman trägt den Titel Real Americans, erzählt von drei Generationen einer chinesisch-amerikanischen Familie und behandelt im Kern die Frage, wer in Amerika dazugehören darf und wer nicht. Warum dieser Roman einem Schweizer Taschenmesser gleicht und zugleich jede Menge Gesprächsstoff liefert, das weiß unser Rezensent Oliver Fohlmann.
Wie heißt es so schön? Zeit ist Geld. Was das bedeutet, erfährt in Rachel Kongs Roman Real Americans die Genforscherin May. Und zwar bei ihrer Ankunft in den USA, irgendwann Mitte der 70er Jahre. May konnte aus dem China der Kulturrevolution fliehen. Jetzt lernt sie, welche Bedeutung Zeit und Alter in einer kapitalistischen Klassengesellschaft haben. Was wäre aber, wenn man von dieser Ressource mehr zur Verfügung haben könnte als andere? 4 Jahrzehnte später erlebt Mays Enkel Nick im Studentenwohnheim in Yale, wie der Sekundenzeiger tatsächlich plötzlich vorübergehend stehen bleibt und alles andere auch. Und gerät naturgemäß in Panik. Die Ärzte können nichts feststellen, halten seine Beschreibung für Einbildung. Im Internet findet Nick einen 20 Jahre alten Foreneintrag.
Der Post beschrieb ganz genau das, was ich fühlte, wie die Zeit komplett stillstand. Meine Gedanken rasten, wenn ich in einem Moment wie diesem gefangen war. Sie stapelten sich wie Tetris-Steine, die nicht geräumt werden konnten. Wenn ich anschließend auf die Uhr sah, erkannte ich, dass überhaupt keine Zeit vergangen war.
Nick hat keine Ahnung, dass es seine Mutter Lilly war, die diesen Eintrag verfasst hat, knapp 2 Jahrzehnte zuvor, im ersten Teil von Rachel Kongs Roman. Real Americans ist eine hochambitionierte, multigenerationale Familiensaga mit komplexen Charakteren, die etwa 7 Jahrzehnte umspannt. Von den Reisfeldern im China Mao Zedongs bis in Silicon Valley der Biotech-Startups des Jahres 2030. Als Roman ist Real Americans so wandelbar wie ein Schweizer Taschenmesser. Die Geschichte startet als triviale Romance, verwandelt sich dann in einen waschechten Campus-Roman, um schließlich als fesselnde Mischung aus historischem Roman und Science-Fiction zu enden. Nicht zu vergessen die irritierende Zutat an magischem Realismus, die alle drei Teile verfeinern soll. Aber dazu später mehr. Ein Real American, ein echter Amerikaner, was zeichnet ihn eigentlich aus? Und wer darf sich überhaupt so nennen? Das ist heute unklarer und umstrittener als je zuvor in der Geschichte dieser Nation, die dieses Jahr ihr 250-jähriges Bestehen feiert. Sind beispielsweise Donald Trumps vermummte Grenzschützer, die in amerikanischen Städten illegale Einwanderer jagen, echte Amerikaner? Oder eher die Bürger, die sich unter Lebensgefahr, wie man inzwischen weiß, ihnen entgegenstellen? Sind echt in diesem Sinne eigentlich nur die First Nations, die schon da waren, bevor die Europäer kamen? Und was ist mit besagten Einwanderern, die in die USA in der Hoffnung kamen, dass es ihren Kindern eines Tages besser gehen würde? In Real Americans lässt Rachel Kong ihren Protagonisten Nick die Zerrissenheit der USA aus nächster Nähe beobachten.
Alles wurde immer schlimmer. Ungleichheit, Korruption, Rassismus. Weiße Rassisten fühlten sich bedroht und schlugen wild um sich. Sie glaubten, nur sie könnten entscheiden, wer ein echter Amerikaner war und wer nicht. Wobei sie bequemerweise vergaßen, dass sie selbst gestohlenes Land besetzten. Wir gingen zu Protesten und Demos. Black Lives Matter, Stop Asian Hate, Klimawandel, Rückbau von Gefängnissen, Recht auf Abtreibung. Samstags fuhren wir mit dem Bus zu einem Gefängnis in Bridgeport, wo wir uns ehrenamtlich für eine Organisation betätigten, die Insassen das Lesen beibrachte.
Die Passage mit dem gestohlenen Land erinnert an die heiß umkämpfte Aussage von Billie Eilish bei der jüngsten Grammy-Verleihung.
No one is illegal on stolen land.
So darf man diesen in den USA viel diskutierten Roman als Buch der Stunde bezeichnen. Die kalifornische Autorin begann ihn 2016, direkt nach dem ersten Wahlsieg Donald Trumps, und schrieb 7 Jahre lang daran. 1985, als Tochter einer chinesischen Familie auf Malaysia geboren, kam Kong als 2-Jährige in die USA. Später studierte sie, wie ihr Protagonist Nick, an der Elite-Universität Yale. In ihrem Roman verfolgt sie auf über 500 Seiten die Geschichte einer chinesisch-amerikanischen Familie, den Chens, über 3 Generationen hinweg. Und ihre schicksalhafte Verkettung mit einer superreichen, bestens vernetzten Familie mit deutschen Wurzeln, den Meyers, einer Pharma-Dynastie, die ihren Namen längst an den Wänden gestifteter Bibliotheken und Museen verewigt hat. Also ein bisschen wie die berüchtigten Sacklers. Nur dass die Meyers die Menschheit nicht mit süchtig machenden Opioiden beglücken, sondern, wie sich herausstellt, mit haarsträubenden Experimenten am menschlichen Genom. Der Roman besteht aus 3 Teilen, jeder mit einem anderen Ich-Erzähler der Familie Chen. Protagonisten, die sich alle 3 in ihrem Leben nicht wirklich zu Hause fühlen. Und die alle 3 vor die Entscheidung gestellt werden, ob ihnen der Zugang zu Macht und Vermögen, die damit einhergehende Unmoralität, wert ist. Der erste Romanteil spielt im Manhattan des Jahres 1999, als die Menschen nur eine Angst kannten, die vor dem Millennium-Bug, der pünktlich zum Jahrtausendwechsel alle Computer zum Stillstand bringen sollte. Die 22-jährige Lily Chen arbeitet als unbezahlte Praktikantin für ein Online-Reisemagazin und kann kaum ihre Miete bezahlen. Auf der Weihnachtsfeier ihrer Firma lernt sie den, Zitat, verstörend attraktiven Matthew kennen. Ein Date in einem Luxusrestaurant später und ab geht es mit dem Chat zu einem Wochenendtrip nach Paris. Dass dieser Matthew Allen in Wahrheit Meyer heißt und der Erbe eines Multimilliardenunternehmens ist, erfährt Lily erst, als sie seinem Charme schon verfallen ist. Auch wenn sie sich dabei selbst wie die Verkörperung eines Klischees vorkommt.
Zu unserer Linken hielt ein Mann Mitte 60 mit einer viel jüngeren asiatischen Frau über dem Tisch Händchen. Ich hörte, dass sie nur gebrochen Englisch sprach und schämte mich stellvertretend für sie. Ich fragte mich, ob ich für eine Escort-Dame gehalten werden könnte. Ich fragte mich, ob die Leute um uns herum lauschten, ob ich einen ausländischen Akzent hatte. Wieder blickte ich auf ihren Tisch. Als könne sie meine Gedanken hören, erwiderte die asiatische Frau herausfordernd meinen Blick.
Zugegeben, man hat hier alle Zutaten für eine Netflix-Liebesschnulze, eine Traumhochzeit auf den Hamptons inklusive. Und wer immer ein Werk nach den ersten 100 Seiten beurteilt, um dann gegebenenfalls die Lektüre vorzeitig zu beenden, sei gewarnt. Im Fall von Real Americans würde man so das Beste glatt verpassen. In Interviews behauptet die Autorin gern, sie schreibe ohne Plan, doch das nimmt man ihr nicht ab. Denn schon in diesem ersten Teil finden sich sämtliche Motive, Details und wiederkehrenden Dingsymbole, die die Autorin in den späteren Kapiteln zu einem eindrucksvollen Netz verknüpft. Da ist zum Beispiel der Mutter-Tochter-Konflikt. Lily mit ihren konventionellen Lebenswünschen gefällt sich bald schon in der Rolle der wohlhabenden Ehefrau. Für ihre Mutter, die ehrgeizige Forscherin May, ist sie daher eine einzige Enttäuschung. Interessant sind auch Lillys Reflexionen über die irritierende Anziehungskraft zwischen asiatischen Frauen und weißen Männern, die Lily in New York überall begegnet und die sie in ihrer Identität verunsichert.
Überall in Matthews Eigentumswohnung gab es Spiegel. Deshalb war es, als teilten wir uns die Räume mit unseren Doppelgängern. Wenn er mich im Arm hielt, betrachtete ich uns instinktiv im Spiegel. Es war, als würde man auf einen blauen Fleck drücken, um zu sehen, ob es noch wehtat. Ich wollte sehen, wie unvereinbar wir waren, als Paar. Wie gegensätzlich unsere Körper. Er blond, durchtrainiert, groß. Ich mit meinem glatten schwarzen Haar und der Durchschnittsgröße und dem Gesicht, das, wie ich glaubte, nicht gut aussah, solange ich nicht geschminkt war. Es war ein Gesicht, das die Leute fragen ließ, woher kommst du? Im Spiegel sah ich einen typischen amerikanischen Mann mit einer ausländischen Frau, obwohl ich genauso typisch amerikanisch war.
Typisch amerikanisch übrigens schon deswegen, weil sich Lillys chinesische Eltern nach ihrer Ankunft in den USA so radikal assimilierten, als folgten sie einem Handbuch zum Amerikanischsein, wie es im Roman heißt. Von ihrer Herkunftskultur hat Lilly daher keine Ahnung. Entsprechend skurril wird es für sie, als sie mit ihrem Mann Peking besucht und einen alten Freund ihrer Mutter trifft.
»Du bist sehr amerikanisch«, sagte er mit ehrfürchtiger Stimme, als wäre ich ein Wald aus sehr alten Bäumen. Etwas ganz Unwahrscheinliches. Eine echte Amerikanerin.
Als echten Amerikaner kann man auch Nick, Lillys Sohn, bezeichnen. Nicht zuletzt, weil er, blond und blauäugig, äußerlich ganz nach seinem Vater kommt. Doch warum? Dieses Rätsel wird erst viel später aufgelöst. Es bildet gleichsam das Herz dieses Romans. Und wirft Fragen auf, die direkt auf das abzielen, was die kulturelle DNA Amerikas ausmacht. Den Glauben an Selbstverwirklichung und Erfolg, an maximale Wahlfreiheit und Exzeptionalität. Wie frei sind wir in einer Welt, in der bereits so viele Entscheidungen vor uns und für uns getroffen worden sind? Was passiert, wenn man nicht das Schicksal entscheiden lässt, sondern, wie Nicks Großmutter May, die Würfel selbst in die Hand nimmt? Und warum träumen so viele Eltern davon, dass ihre Kinder Abziehbilder ihrer selbst werden? Der zweite Romanteil beginnt nach einem Zeitsprung. Lily Chen lebt im Jahr 2021 mit ihrem Teenagersohn allein auf einer abgelegenen Insel an der Westküste der USA. Smartphones oder Internetzugang gibt es in ihrem Haushalt nicht, weshalb sich Nick gegenüber seinen Mitschülern wie ein Freak fühlt. Weil ihm die Mutter den Namen seines Vaters verschweigt und ihm das Rätsel um sein Aussehen keine Ruhe lässt, macht er bei einer Genealogie-Plattform einen DNA-Test. Und stößt so hinter dem Rücken seiner Mutter auf Matthew, inzwischen der mächtige Boss der Meyer-Familienstiftung. Der Kontakt öffnet dem eher durchschnittlichen Schüler prompt alle Türen, auch die zu den renommierten Ivy League-Universitäten.
»Für die Anmeldegebühren«, sagte er, »du solltest dich da bewerben, wo du wirklich hin willst.« Ich fuhr mit dem Finger über die geprägten Buchstaben. Der Name auf der Karte lautete Nick Meyer. »Ich solle überlegen, seinen Nachnamen für die Bewerbungen zu verwenden«, sagte er. Ob gerecht oder nicht, er habe gehört, dass qualifizierte asiatische Schüler es schwerer hätten, an diesen Unis angenommen zu werden. Mit einem Nachnamen wie meinem, dem mäßigen Notendurchschnitt und dem SAT-Ergebnis, hatte ich überhaupt eine Chance?
Natürlich entscheidet sich Nick, die Privilegien seines Vaters zu nutzen und verstrickt sich gegenüber seiner ahnungslosen Mutter immer mehr in Lügen. Es folgen Schuldzuweisungen und Kontaktabbrüche, also eher pubertär wirkende Reaktionsweisen, durch die Nick aber seiner Mutter Lilly ironischerweise mehr ähnelt, als er ahnt. Dysfunktionale Familiendynamiken also, wie sie die Autorin schon in ihrem Debütroman von 2017 mit dem deutschen Titel »Das Jahr, in dem Dad ein Steak bügelte« behandelt hat. In den Kapiteln über Nicks Biologiestudium an der Yale University finden sich praktisch alle Elemente eines typischen Campusromans. Von Partyexzessen im Wohnheim über die erste Liebe bis hin zum Aufnahmeritual bei einer elitären Studentenverbindung. Beeindruckend ist dabei, wie mühelos die Autorin immer wieder Aspekte von Klassismus, Rassismus und Fragen der Sichtbarkeit in den heutigen USA einbezieht. Etwa wenn Nick feststellt, dass die Mensa-Angestellten an der Yale allesamt schwarz sind. Oder wenn er seiner Freundin Miranda, die asiatischer und afroamerikanischer Herkunft ist, zu weiß, sprich langweilig aussieht.
Als ich zum ersten Mal in einem chinesischen Restaurant Chinesisch sprach, fand sie es charmant. Aber später rollte sie nur mit den Augen und sagte, jetzt hör bitte auf mit der Nummer des weißen Typen, der Chinesisch kann. Worauf ich erwiderte, dass ich aber doch ein chinesischer Typ sei, der Chinesisch konnte.
Am Ende heuert Nick bei der Familienstiftung der Meyers an. Die Möglichkeit, sich so zum Beispiel gegen Malaria zu engagieren, lässt ihn prompt die Vorzüge des effektiven Altruismus erkennen, der heute in der amerikanischen Tech-Elite beliebtesten Moralphilosophie, die nur einen Schönheitsfehler hat, vor lauter Begeisterung über große Zahlen übersieht sie gern die Not im Hier und Jetzt.
Mit den Meyers konnte ich mehr erreichen als Miranda, trotz all ihrer Lippenbekenntnisse. Ich dachte an meine Mutter. Wir hatten uns jedes Weihnachten ehrenamtlich betätigt und denselben 40 Männern Essen serviert, Jahr um Jahr. Das war nicht genug. Unsere Generation war mit so vielen Bedrohungen konfrontiert und wir mussten dringend unseren Anteil leisten. Wenn ich mit den Meyers arbeitete, würde ich das endlich tun.
Anders als seine Mutter Lilly will Nick im Leben etwas Bedeutendes erreichen. Das verbindet ihn mit seiner Großmutter May. Beide treffen erst im dritten und besten Teil aufeinander, im San Francisco des Jahres 2030. Hier gabelt sich gleichsam die Zeit. Nick, der inzwischen auch mit seinem Vater gebrochen hat, arbeitet jetzt bei einem Biotech-Unternehmen. und muss auf einer Party miterleben, wie all das Gerede der versammelten CEOs über die tollen Möglichkeiten von Gentherapie und Reproduktionsmedizin am Ende in Rassismus mündet, mit deutlichen Anklängen an die Eugenik der NS-Zeit.
Polygenes Screening, sagte Levy. Reden wir hier über Intelligenz? Sollen die klügsten, gesündesten Menschen ausgewählt werden? Das machen wir bei Pflanzen auch so. Warum nicht bei uns? Ich bin dabei. Natürlich hat das Ganze eine Vorgeschichte, die nicht so schön ist. Aber das waren damals ja auch Rassisten. Wir sind anders. Wir bieten bloß Optionen an.
Am selben Abend erzählt ihm die 80-jährige May ihre traumatische Lebensgeschichte, die zurück ins China der 60er Jahre führt. Gerade in diesem Kapitel beeindruckt Rachel Kong durch die elegante Sachlichkeit ihrer von Tobias Schnettler akkurat übersetzten Prosa, wie etwa in der Darstellung von Hungersnot und Misogynie im bäuerlichen Süden. Oder in der Beschreibung der entfesselten roten Garden im Peking der Kulturrevolution, denen selbst der Besitz von Blumen als etwas Bürgerliches erscheint. Die schiere Brutalität der Szenen, in der erst Mays Freundin Lanlan, dann sie selbst von den aufgehetzten Jugendlichen der Roten Garden öffentlich bestraft werden, werden Leser lange nicht vergessen.
Ein finster dreinblickendes Mädchen mit kurzgeschorenem Haar setzte Lanlan eine Mütze auf und hängte ihr ein Plakat um den Hals. Kapitalistin stand darauf. Sie banden ihre Hände los, nahmen den Knebel heraus und zwangen sie, ihre Arme nach hinten zu strecken, wie die Tragflächen eines Flugzeugs. Man stopfte ihr Steine und Schuhcreme in den Mund. Niemandem entging, dass ich nicht mitkrölte. Ich konnte spüren, wie sie mich anstarrten.
Das Leben von Nicks Großmutter May ist, wie sich zeigt, eine Aneinanderreihung unmöglicher, besser gesagt unverzeihlicher Entscheidungen, beginnend mit der gegen ihre große Liebe und für ein Leben an der Seite eines falschen Mannes in den USA. Um so endlich ihren Traum zu verwirklichen, eine chinesische Marie Curie zu werden. Als Genetikerin beschäftigte sie sich in Peking mit den Reparaturmechanismen von Lotussamen. Jetzt kommt sie in ein Land, in dem, wie sie erkennt, die Wünsche der Menschen endlos waren und sie nie dafür bestraft wurden. Ihren eigenen größten Wunsch konnte sie sich schon in China erfüllen, den nach mehr Zeit. Wie genau ihr das gelingt, ist letztlich gar nicht so wichtig, nur so viel, es hat etwas mit chinesischer Mythologie zu tun. Entscheidender ist, dass das Zeitmotiv Kongs Roman wie eine Art Grundton durchzieht. Denn Zeit, das ist etwas, das in den USA selbst für die Vermögenden und Privilegierten letztlich unerschwinglich ist, wie im Roman Lilly von einem Maler erfährt.
Zeit. Das ist das Einzige, was man nicht kaufen kann. Ich frage mich, ob man deshalb Kunst besitzen will, überlegte Stan. Sie kaufen meine Bilder, weil sie die Zeit selbst besitzen wollen. Ein Gemälde ist das nächstbeste. Die Zeit, die du damit verbracht hast, es zu malen. Die tatsächlich eingesetzte Zeit, ja. Meine Zeit, kumuliert. Auf eine Art ist es eine Entschädigung für meine Zeit.
Dennoch wirkt der Umstand, dass May und ihre Nachkommen manchmal die Zeit anhalten können, wie ein unnötiger Fremdkörper im Roman, wie ein magischer Webfehler sozusagen. Auch wenn man versteht, worum es Rachel Kong hier geht. Ihre Gabe bietet den Chens eine Möglichkeit, die Ungerechtigkeiten der US-Gesellschaft auszutricksen, als hätte die Autorin ihre Figuren mit einem ironischen Cheatcode versehen, um die Privilegien der anderen wettzumachen. Doch nutzen Kongs Figuren diesen Vorteil viel zu selten und zu willkürlich. Ein Fantasy-Roman will Real Americans am Ende eben doch nicht sein. Egal, dass die ambitionslose Lilly, Kongs sympathischste Figur, im Alter ihre Zeit damit verbringt, sterbenden Menschen in einem Hospiz die Hand zu halten, spricht in jedem Fall Bände. Real Americans, das ist nicht nur ein fesselnder, wenn auch leider etwas humorarmer Roman über Identitätsfragen, Heimatlosigkeit und Genetik. Es ist vor allem eine 500-seitige Absage an den amerikanischen Glauben daran, außergewöhnlich sein zu müssen, um es paradoxerweise genau deshalb dann doch zu werden. Gibt es eine bessere Botschaft an das Amerika Donald Trumps?
Oliver Fullmann war das über Rachel Kong, Real Americans. Tobias Schnettler hat den Roman aus dem amerikanischen Englisch übersetzt und erschienen ist er im Verlag Kiepenheuer und Witsch. 528 Seiten, das ist der Umfang, und die gebundene Ausgabe kostet 24 Euro. Real Americans von Rachel Kong ist das Buch der Woche hier im Büchermarkt. Mein Name ist Wiebke Boromka. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Danke fürs Zu- und Weiterhören. Forschung aktuell und KI verstehen folgt jetzt hier im Programm.